Mein Thema heute sind die Fundamente des Glaubens. Und das Fundament unseres Glaubens ist nichts wahnsinnig Theologisches, nichts super Kompliziertes. Das wäre auch schlecht, weil es ist ja für alle gedacht. Sondern einfach nur, wer wir in Christus sind. Natürlich kann man das ewig weit führen und auch sehr kompliziert machen. Aber grundsätzlich ist es einfach, wer sind wir jetzt in Christus? Und dazu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. In Römer 1, 20 bis 25. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie allen ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, so dass sie sogar ihren eigenen Körper entwürdigen. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihre eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient, nicht dem Schöpfer. Ihm allein gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Kein so schöner Text. Also es ist nicht angenehm zu lesen. Auf jeden Fall nicht. Und jetzt so ein bisschen auch der Sinn der Sache, dass wir uns mal wieder zurückfühlen können. Das ist wie alle Menschen, es gibt da keine Ausnahmen, damals, von Anbeginn der Zeit, von Anfang der Schöpfung bis heute, das ist wie alle Menschen sind. Das ist der Status quo. Ohne Jesus, das ist es. Das ist purer Egoismus, das ist triebgesteuertes Leben, das ist Anbetung von allen möglichen Götzen, von allen möglichen nicht starken Dingen, von einfach nicht von Gott. Und manche Menschen haben das realisiert, dass wir von Gott getrennt sind, dass ohne Jesus das Leben, also schon, man kann sich schon was ausdenken, aber es hat keinen wirklichen Sinn, es hat keinen Selbstzweck, es hat kein Ziel. Es gibt auch keine moralische Führung. Wir sind im Endeffekt unser Maß, das Maß aller Dinge, und dass das nicht so toll ist, das wissen wir alle. Innerlich sind wir tot und auch zum Tode verurteilt. Wir sind auch nicht frei, nur weil wir nicht an Gott glauben oder sowas, sondern wir sind Sklaven der Sünde. Und wir sind unter der Herrschaft des Feindes. Und jetzt gibt's viele Leute, die sind in der Gemeinde aufgewachsen und wissen, da gibt's eine Lösung. Eine Mitgliedschaft in der Gemeinde. Gut, also der Vereinsbeitrag ist auf Vertrauensbasis, das ist schon mal ganz gut, ist nicht fest. Je nachdem, wie viel man verdient, kann man geben, was man denkt, oder auch gar nichts. Es gibt manchmal ein paar komische, auch ein paar nette, deswegen lohnt sich das schon. Man gehört zu irgendwas dazu, Hammer. Also eine Gruppe zu haben wie ein Fußballclub, vielleicht nicht ganz so sportlich, aber ist schon ganz cool. Manchmal stehen da vorne Leute und reden wirklich sehr kryptisches Zeug, was man nicht wirklich versteht, aber das dauert auch nur eine Stunde oder vielleicht eine halbe Stunde, das passt. Gut, ich muss jetzt brav sein, zumindest nach außen. Also zumindest muss ich brav wirken und auch richtig toll. Ich fühle mich auf jeden Fall besser als andere Leute. Das ist schön. Also wer jetzt aufgepasst hat, das ist nicht das Evangelium, aber das ist leider die Realität in vielen, ich sage nicht Gemeinden, sondern Herzen, weil das ist eine Herzensangelegenheit. Aber es gibt ja noch ein anderes Evangelium. Nämlich, wenn jemand erkannt hat, das, was ich vorher gelesen habe, dass wir einfach Sünder sind, da können wir jetzt auch nichts für, wir sind einfach mit Sünde geboren und Sündenerkenntnis hat, dann kommt Jesus und stellt sich vor und hat, das lesen wir in der Bibel, das lese ich jetzt nicht nochmal vor, das sollte man schon mal gehört haben, hoffentlich. dann kann man an Gott und Jesus glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist für unsere Sünden, für unser Leben, für uns. Ist er gestorben, wieder auferstanden und deswegen lassen wir uns taufen mit Wasser und dem Heiligen Geist und werden eine neue Schöpfung und deswegen und nicht als nächsten Schritt, sondern nur deswegen kehren wir um von dem verkehrten Wegen, von dem Falschen, was wir vorher gelebt haben, was wir alle vorher gelebt haben, ohne Ausnahme, kehren wir um. Und dann, wenn das alles geschehen ist und wir gestorben sind und mit Jesus wieder auferstanden, und dazu muss ich euch was vorlesen, damit ihr mir das auch glaubt. Denn im Galater, das ist nicht Galater, im Galater steht, denn ich und ihr, bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also all das, was ich vorher vorgelesen habe, all das, was auf uns zutraf, ist fertig. Ist einfach fertig. Ist alles fertig. Jesus ist gestorben und auferstanden und jetzt haben wir ein neues Leben. Und jetzt kommt ultra viel Text. Den braucht ihr nicht lesen. Ich will nur veranschaulichen. Jetzt ist diese Kiste offen. Mit all den für uns so unfassbar kostbaren, nicht nur Erntefrüchten, sondern mit all den wunderschönen Identitätspunkten, die Jesus in uns stiftet. Nicht auf einmal. Niemand hat sich bekehrt und ist jetzt all das oder das oder das oder das oder das oder das. Das ist jetzt nicht vollständig, ist noch viel mehr. Also wir haben eine unendliche Fülle, deswegen diese Kiste, eine unendliche Fülle an Identitätspunkten, an Erbe, in das wir reinwachsen dürfen und auch mit Zeit. Und ich will nur, einfach nur wegen der schieren Zeit und der schieren Masse auf die Hauptpunkte eingehen. Wenn wir uns bekehrt haben und wenn wir wirklich umgekehrt sind und mit Jesus leben, dann sind wir geliebt. Und das hat jeder schon mal gehört. Und wenn irgendjemand anders anspricht in der Fußgängerzone und sagt, du bist geliebt, dann denkt dieser Mensch an einen Menschen und denkt, ah ja, vielleicht habe ich eine Mutter oder eine Oma oder einen Papa oder irgendwen anders und der hat mich geliebt. Ist kein Vergleich. Ist völlig lächerlich im Vergleich zu der Liebe, die Jesus für uns hat. Weil jemand, der dich liebt, mag vielleicht für dich sterben, aber jemand, der weiß, was du alles gemacht hast und was in deinem Herzen schief ist und der trotzdem für dich stirbt, das ist echte Liebe. Und wenn wir so geliebt sind und wenn uns bewusst oder je bewusster uns wird, wie sehr wir geliebt sind von Jesus, und das ist ein Prozess und das ist auch voll okay so, desto weniger sind wir abhängig von der Liebe anderer Menschen. Und das ist gut. Weil wir Menschen, und das haben wir in den Eingangsversen gelesen, wir sind abhängig von Liebe. Wir sind abhängig von Aufmerksamkeit und von Anerkennung und von, wie uns andere Menschen sehen und was denken die jetzt über mich und so weiter und so fort. Aber wenn wir wirklich Gott dienen wollen und wenn wir frei sein wollen, dann ist es Gottes Liebe, in die wir reinwachsen müssen oder dürfen. Es ist ganz frei. Aber mir ist das aufgefallen in meinem eigenen Leben. Ich bin schon seit vielleicht 12 Jahren bin ich Christ. Davor war ich auch Gemeindegänger und Mitglied in der Gemeinde, aber kein Christ. Aber seit 12 Jahren folge ich Jesus nach und ich bin zurückgestolpert auf die Fundamente des Glaubens, weil ich realisiert habe, ich check das gar nicht. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe gar nicht in meinem Herzen, dass ich geliebt bin. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also selbst jetzt, wo ich vor euch stehe und euch das versuche einzuhämmern, verstehe ich selber noch nicht komplett, dass ich geliebt bin. Ich bin nicht abhängig davon, dass mich irgendjemand toll findet. Ich bin nicht abhängig davon, dass jemand sagt, boah, du machst Hammerarbeit. Ich bin nicht abhängig davon, dass jemand sagt, boah, ich liebe dich, weil du bist so toll. Oder ich liebe dich, weil du bist so ein toller Ehemann. Oder ich liebe dich nicht, weil du bist so ein scheiß Ehemann. Nichts von alledem ist das Maß der Dinge, sondern das Maß der Dinge ist, dass ich, selbst wenn ich menschlich gesehen wirklich vielleicht auch nicht genügend bin, bin ich geliebt. Und wenn ich jetzt vor Jesus stehe und ihn frage, dann sagt er, ja, du bist geliebt. Du bist einfach geliebt. Und dann sagt er nicht, ah ja, du bist halt ein bisschen geliebt, weil heute Morgen hast du wieder ein bisschen lang gebraucht, sondern er sagt, du bist geliebt. Du bist einfach geliebt. Und zwar nicht wegen dem, was du gemacht hast, nicht wegen dem, was du gepredigt hast, sondern wegen dem, was ich gemacht habe, bist du geliebt. Du bist mir es einfach wert. Das ist eine Erkenntnis, die schwappt, bis wir sterben, in uns rein. Wie ein dreckiges Ölfass, was wir alle sind, wo wir einfach, nur einfach, weil wir nicht wissen, dass wir geliebt sind. Und seine Liebe schwappt, wenn wir es zulassen. Das ist komplett frei. Ne? Seine Liebe ist freiwillig, komplett. Aber wenn wir es zulassen, dann schwappt das immer weiter rein. Und wir werden immer weiter gereinigt und immer weiter gefüllt von seiner Liebe. Und je mehr wir gefüllt sind von seiner Liebe, desto mehr können wir tatsächlich auch echte Liebe, die nichts erwartet, die nicht irgendwo dran misst, sondern Gottes Liebe, die maßlos ist, weitergeben, ohne dass wir selber einen Mangel haben. Der zweite Punkt ist auch durchaus heftig. Für manche Leute ist er vielleicht heftiger als für andere. Wir messen uns mindestens, was unsere Prägung angeht, logischerweise, an unserem Stammbaum. Manche Leute nur an ihren unmittelbaren Vorfahren, also Mutter, Vater oder sowas, vielleicht sogar noch Großeltern. Aber was wir erlebt haben, was für Erfahrungen wir haben, wie viel Geld wir auf dem Konto haben, was für eine Prägung wir haben, was für eine Kultur, das hängt alles davon ab, wer meine Vorfahren sind und waren. Und wenn wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind, und das ist nicht nur bildlich gemeint, dann haben wir diesen Stammbaum nicht mehr. Dieser Stammbaum ist irrelevant. Meine Eltern sind tolle Eltern, ich liebe sie, sie haben mir viele gute Sachen mitgebracht, aber sie sind wirklich einfach nicht wirklich wichtig im Vergleich zu meinem neuen Stammbaum. Wenn ich mich entscheiden müsste, und manche Leute müssen das, weil ihre Eltern zum Beispiel nicht akzeptieren, dass sie jetzt Jesus nachfolgen, manche Leute haben dann nur noch Jesus, manche Leute haben nur diesen Stammbaum. Und das ist ein Reichtum, das ist wirklich ein Reichtum. Ich bin nicht abhängig davon, ob jetzt mein Vater mir tolle Sachen mitgebracht hat, ob jetzt mein Vater geehrt ist in der Gesellschaft oder meine Mutter angesehen ist oder ob ich tolle Sachen gelernt habe oder irgendwas anderes. Ich bin einfach Gottes Kind. Ich habe einen komplett neuen Stammbaum, ich gehöre zu ihm. Das steht also im Galater 3,26. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes. Durch den Glauben in Christus Jesus. Söhne Gottes. Der Gott, ich weiß jetzt nicht, welches Beispiel ich machen soll, aus dem Alten Testament, wo er einfach mit Feuer ganz viele Menschen wegfegt, oder aus dem Neuen Testament, wie er Menschen heilt, einfach nur um die Macht zu repräsentieren, die Gott innehat, aber wir sind seine Kinder. Das ist kein, keine Ahnung, ich bin der Sohn von Herbert, sondern ich bin der Sohn von Gott, von dem Gott der Bibel. Und dieser Stammbaum geht da noch weiter. Ich bin ja nicht nur Sohn oder Tochter. Ich bin ja auch Jesus Bruder. Ich bin Jesus Bruder. Der Typ, dem wir alle nacheifern, dem wir niemals gerecht werden, wo wir alle sagen, ja, ist schon ganz cool, aber schaffe ich nicht. Der ist zu krass gewesen. Ich bin sein Bruder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in dem Himmel ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also wenn wir tun, was er möchte, was gut ist in seinen Augen, nur das ist relevant, dann sind wir seine Geschwister oder auch seine Freunde. Aber auch, wenn wir tun, was er sagt, weil das ist nämlich auch, was das neue Leben mit Christus gebärt, nämlich, dass wir nicht mehr unseren eigenen selbstsüchtigen Trieben und Wünschen und unserem Egoismus hinterher eifern, sondern wir wollen jetzt Gottes Willen auf Erden sehen. Deswegen beten wir das Vaterunser, dein Wille geschehe, nicht mehr meiner. Und dann sind wir seine Freunde. Und ich weiß, es ist jetzt schon viel und das würde schon reichen. Aber noch darüber hinaus ist ja der Tempel zerstört worden. Kennt ihr den Tempel in Jerusalem? Irgendjemand schon mal gehört? Von damals? Keiner. Okay. es gab einen Tempel in Jerusalem, wo die Juden, ne, also Jesus war ja Jude, wo die Juden Gott angebetet haben. Und es war gut. Hat Gott so bestimmt, passt. Der wurde zerstört. Es gibt jetzt keinen Tempel mehr. Es gibt keinen Ort mehr, wo die Menschen oder die Juden zusammenkommen können und Gott anbeten. Und dann sagte Jesus in irgendeiner Geschichte, wo ich jetzt den Vers auch gar nicht mehr weiß, sagte er, ich werde den Tempel in 3 Tagen abreißen. Mit einer riesigen Abrissbirne. Und dann mache ich den platt. Und dann baue ich ihn in 3 Tagen wieder auf. Und die Leute haben ihn für verrückt gehalten. Völlig verrückt. Und haben gesagt, das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Quatsch. Und dann hat er es einfach gemacht. Weil er sagte, nicht der steinerne Tempel ist der Tempel, in dem mein Gott, mein Vater angebetet wird, sondern ich bin es. Jesus Christus. Und er wurde gekreuzigt, ist gestorben und wurde wieder auferweckt. Innerhalb von 3 Tagen. Und das ist schon alles sehr krass und auch sehr beeindruckend. Aber dann sagt Jesus, wenn wir mit ihm gekreuzigt und auch wieder auferstanden sind, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Jetzt ist nicht mehr nur Jesus Gottes Tempel und man sagt, ah ja gut, wenn ich Gott anbeten will, dann gehe ich halt zu Jesus und bin halt da. Ihr seid jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid der Ort, an dem Gott angebetet wird, an dem Gebete aufsteigen, in dem Sorgen mitgeteilt werden, wo er gepriesen wird. Ihr seid der Ort, wo früher Tiere verbrannt wurden als Dankopfer, als Schlachtopfer für Gott. Und das ist jetzt alles weg und das passiert jetzt in euch. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und weil das alles ganz schön viel ist und weil das auch eine hohe Verantwortung ist und auch man Beistand braucht, um dem entsprechend zu leben, hat uns Jesus, weil er gegangen ist, den Heiligen Geist geschenkt. Wir sind nicht abhängig davon, dass wir jetzt im Alten Testament suchen und sagen, Mist, oh, wie war denn das nochmal, Scheibenkleister, wie viel Öl muss ich jetzt nochmal auf das Schlachtopfer gießen, Mist, wie heiß muss nochmal die Flamme sein, ich weiß nicht mehr. Wir haben den Heiligen Geist. Ihr habt den Heiligen Geist. Wenn ihr Jesus Christus angenommen habt, lebt der Heilige Geist in euch. Der Heilige Geist bewegt euch und befähigt euch, so zu handeln, wie der Vater es will. Alles andere hat gar keinen Sinn. Hier drin nachzugucken, alles gut, aber irgendwie zu versuchen, aus der eigenen Kraft diese ganzen Dinge, die ich jetzt erzähle, umzusetzen, keine Chance. Und das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, um uns zu befähigen, ihn so zu anbeten, wie er es wünscht, und die Menschen um uns herum so zu segnen, wie er es will. Und zuletzt sind wir ein Leib in Christus. Wir sind auch nicht alleine. Es ist nicht Dorothea, die jetzt die Last der Welt tragen muss, weil sie mit Christus gekreuzigt und auferstanden ist, sondern es ist Dorothea und alle anderen hier und alle anderen in Deutschland und alle anderen Christen und Nachfolger Christi auf der ganzen Welt, egal wo, die Jesus nutzt, um andere Menschen zu sich zu führen und zu segnen. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzelne aber Glieder voneinander. Jeder übernimmt eine unterschiedliche Aufgabe, darüber kann man auch gut predigen, aber wir sind alle genutzt, wir sind alle erwünscht, wir haben alle einen Sinn im Leben, wo Jesus sagt, okay, ich habe was ganz Konkretes mit dir vor, frage mich, wir machen das zusammen. Und das Zeugnis dieser Veränderung ist ein ganz simples. Dass wir ein Leib in Christus sind und dass wir wirklich durch Jesus gekreuzigt und auferstanden sind und dass wir jetzt gemeinsam ein Leib sind, sieht man daran, wie wir einander lieben. Wie wir gut zueinander sind, wie wir liebevoll einander gegenüberstehen, wie wir uns behandeln. Menschen, die Christus nicht haben, können nicht aus vollstem Herzen lieben. Es ist nicht möglich. Sie sind auch nicht geschaffen dazu. Es ist kein Vorwurf. Sie können es nicht. Aber wir sind auferweckt. Wir sind gefüllt mit der überschwappenden Liebe Christi. Und deswegen können wir einander lieben. Nur deswegen. Und daran sieht man, dass wir geliebte Christi sind. Ja, und jetzt gehen wir nach Hause und lassen das hier liegen. Und weil das allzu oft tatsächlich der Fall ist, dass es dann doch zu theoretisch war und man das irgendwie doch nicht mitnimmt, aber das so wichtig ist, dass wir verstehen, wer wir in Jesus Christus sind oder wer wir in Jesus Christus sein können, wenn wir uns für ihn entscheiden, sprecht doch mal miteinander.